NDR Kultur à la carte.
Mit Friederike Westerhaus grüße Sie herzlich. Es klingt nach einem echten Traumjob für Chordirigenten. Chordirektor an der Metropolitan Opera in New York zu werden, dem berühmtesten Opernhaus der Welt. Und genau diese Position hat seit neuestem der Deutsche Tilman Michael. 1975 wurde er in Stuttgart geboren. Er war zuletzt seit 2014 Chordirektor der Oper in Frankfurt, nach Stationen am Nationaltheater Mannheim. Außerdem war er schon Assistent bei den Bayreuther Festspielen und direkt nach dem Studium war er auch an der Staatsoper in Hamburg engagiert. Jetzt ist er aus New York zugeschaltet. Hallo Herr Michael, grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Das ist natürlich so, dass wir jetzt auf eine ziemliche Distanz miteinander sprechen. Ich wünschte, ich wäre bei Ihnen in New York. Ich habe es gesagt, Chordirektor an der Metropolitan Opera. Das klingt nach einem Traumjob. Ist es ein Traumjob für Sie?
Ja, ich würde eigentlich sagen, das ist es. Ja, also ich hätte das auch im Grunde nicht für möglich gehalten, dass es mich da mal hin verschlägt. Traumjob jetzt von außen gesehen auf jeden Fall. Und dann ist ja irgendwie auch die Frage, ja, ist es denn eigentlich auch so während der Arbeit auch ein Traumjob? Und da würde ich jetzt bisher sagen, ja, ist es auch.
Also ich bin natürlich ganz neugierig, mehr darüber zu hören, wie Ihre Arbeit da aussieht, wie sich der Alltag gestaltet an diesem riesigen Opernhaus mit diesem ja sehr traditionsreichen Chor auch. Wir wollen gleich ausführlicher darüber sprechen. Sie haben sich ganz unterschiedliche Musik für die Sendung gewünscht, unter anderem von Aaron Copland aus den vier Motetten Have Mercy on Us, My Lord. Das ist mit dem Polyphony Chor. Warum dieser Wunsch?
Ja, ich habe mir gedacht, amerikanische Chormusik soll auf jeden Fall hier auch erklingen. Und diese vier Motetten von Aaron Copland sind tolle Musik. Und das ist ein tolles Ensemble und es ist ein toller Dirigent und es ist eine ganz tolle Aufnahme. Und deshalb habe ich mir gedacht, das können wir hier gerne anhören.
Thank you.
Have Mercy on Us, Oh My Lord von Aaron Copland. Das war der Chor Polyphony unter Stephen Layton. Ein Wunsch von Tilman Michael, dem neuen Chordirektor an der Metropolitan Opera in New York, mit dem ich im Gespräch bin hier in NDR Kultur à la carte. Ja, ein samtweicher Klang. Das ist natürlich eine ganz andere Art von Chor als der Chor, mit dem Sie es jetzt an der Metropolitan Opera zu tun haben. Also Opernchor ist dann schon nochmal auch wirklich mit ganz anderen Aufgaben betraut.
Ja, klar. Aber das war auch ein bisschen meine Idee, dieses Stück zu spielen, weil ich da eigentlich gefühlt komme ich aus dieser Welt. Also bin ich selber so im Knabenchor aufgewachsen und mit Kammerchorkultur irgendwo aufgewachsen und habe das immer sehr geliebt. Und diese Art, diese sehr, sehr, sehr feine und sehr auf einem ganz hohen Niveau befindliche Chormusik a cappella, mag ich auch super gerne. Genau, und in der Oper ist es ein bisschen was anderes, das stimmt, aber irgendwas davon muss immer auch auf der Opernbühne halt auch sein. Und was einen Chorklang betrifft, ob das jetzt im Konzert ist oder in der Kirche oder auf der Opernbühne, da gibt es natürlich Sachen, die bleiben die gleichen. Aber sicher, auf so einer riesigen Bühne und in so einem riesigen Haus wie in der Met ist es natürlich, gibt es ein paar andere Aspekte noch.
Aber es ist schon so, dass Sie also auch wollen, dass sozusagen etwas von diesem kammermusikalischen Geist zumindest auch zu spüren ist, wenn Sie mit dem großen Chor an der Met zusammenarbeiten. Verstehe ich das richtig?
Ja, absolut. Also ich finde, also Intonation und Homogenität von Chorklang und Flexibilität von Chorklang und im Grunde diese Art von Kultur, das ist ganz klar, das wollen wir da genauso haben. Ja, jetzt haben wir halt auf der Opernbühne, klar, das Orchester ist davor und wir bewegen uns und das Orchester ist sehr stark und wir müssen irgendwo, man muss so ein paar Dinge irgendwo schon anpassen, aber jetzt mal so im Grundsatz, was Chor Qualität betrifft, finde ich, ist es schon irgendwo der Maßstab.
Sie sind ja Nachfolger von Donald Palumbo als Chordirektor an der Metropolitan Opera. Der war rund 17 Jahre lang am Haus, hat also den Chor wirklich sehr stark geprägt. Das ist natürlich dann auch eine neue Aufgabe, wenn man jetzt andere Impulse da setzen möchte. Wie sehr spüren Sie da eine Offenheit, als Sie jetzt angefangen haben, dass der Chor auch Lust hat, in eine neue Richtung vielleicht auch sogar zu gehen mit Ihnen?
Also spüre ich extrem. Ich meine, ich gehe jetzt nicht natürlich in völlig andere Welten mit dem Chor, aber zuerst mal spüre ich natürlich so im Grundsatz, wenn jemand irgendwo 17 Jahre gewesen ist, das ist schon eine ganz schön lange Zeit und natürlich ist Donald Palumbo ein ganz großartiger Kollege, aber für so ein Ensemble würde ich sagen, 17 Jahre ist schon durchaus eine Strecke. Das kann ist beim Orchester oder bei vielleicht in einer Firma auch, wenn der Chef 17 Jahre da gewesen ist, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass ein großer Anteil der Belegschaft sich auch freut, wenn mal jemand Neues kommt, sage ich mal so. Also das heißt, und das spüre ich natürlich irgendwo. Und ich bin auch jetzt eine andere Generation und ich bin auch ein bisschen eine, was auch Führungsqualitäten betrifft, eine andere Generation. So, das ist schon jetzt ein entscheidender Wechsel und ich habe das Gefühl, dass viele vom Chor sich freuen und dass jetzt eine kleine neue Ära beginnt.
Wie kommt man an so einen Job? Also ich meine, wird das ganz normal in einem Bewerbungsverfahren ausgeschrieben oder ist man auf Sie zugekommen, hat Sie eingeladen?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage und das ist auch eine verrückte Geschichte im Grunde genommen. Ich habe immer so gedacht, das wäre toll für mich und auch für meine Familie, wäre das mal eine Chance, vielleicht irgendwann mal eine Stelle im Ausland anzutreten. Jetzt diese Stelle, ich habe das im letzten Jahr mitbekommen, dass Donald aufhört und dann habe ich irgendwann auch diese Ausschreibung gesehen, die es gab im Internet, aber das ist so eine Stelle, also da bewirbt man sich eigentlich nicht, also das habe ich auch nicht gemacht, also das sind Stellen, das ist eigentlich klar, dass da niemand jetzt hier in der Met sitzt und vielleicht 800 Bewerbungen durchliest und so. Die Opernwelt ist extrem vernetzt, jeder kennt eigentlich jeden und ich bin tatsächlich dann, habe ich irgendwann letztes Jahr eine E-Mail bekommen, wollen wir mal telefonieren und dann haben wir telefoniert und dann haben wir uns dann getroffen in Deutschland und dann wurde ich eingeladen, hierher zu kommen für eine Woche. Also eigentlich ganz toll natürlich, dass man da so einfach gefragt wird und dass man spürt, die haben da wirklich jetzt Interesse. Mhm. Und ich habe eigentlich trotzdem noch lange gedacht, das ist eine riesige Ehre, dass ich da jetzt mit in den Kreis der Angefragten gehöre. Aber ich war eigentlich, lange Zeit habe ich gedacht, also am Schluss werden die sich bei mir bedanken und werden sagen, vielen Dank, es war toll und wir haben uns aber hier für jemand anders entschieden. Aber so ist es nicht gekommen.
Ja, also ich kann Ihnen da nur gratulieren, es ist ja wirklich eine tolle Sache.
Ja, also ich war dann irgendwo auch ein bisschen positiv geschockt so von dem Angebot dann.
Und Sie sind jetzt natürlich mit Sack und Pack und allen mit Familie nach New York gegangen. Haben Sie sich schon ein bisschen dort eingelebt auch?
Ja, schon. Also die ersten Wochen war es auch wirklich, hat sich das wirklich surreal da angefühlt, da morgens da zum Lincoln Center zu fahren an die Met und da reinzugehen und da zu proben und sowas. Und natürlich ist am Anfang ganz viel Bürokratie und ganz viele Aufgaben halt in allen Bereichen, also von Wohnung finden bis wie funktioniert denn eigentlich hier die Krankenversicherung und wie kriege ich meine Social Security Number und wirklich ganz schön viel muss man sich da so reinarbeiten, dass man das alles versteht, was sind die Unterschiede. Aber jetzt bin ich ein halbes Jahr da, ja, vieles ist jetzt schon so zur Gewohnheit geworden, immer wieder natürlich zwischendrin setze ich mich hin und sage mir, ja Mensch, also es ist nicht zu fassen, dass ich jetzt hier bin.
Wir wollen jetzt den Chor und das Orchester der Metropolitan Opera hören, hier unter der Leitung von James Levine. Gewünscht haben Sie sich einen Ausschnitt aus der Oper Manon Lescaut von Giacomo Puccini. Eine Aufnahme mit Mirella Freni, Luciano Pavarotti, Dwayne Croft und James Courtney. Und dann wollen wir doch mal weitersprechen darüber, wie Ihre Arbeit mit dem Chor ganz konkret aussieht in New York.
Oh,
Da haben wir reingehört in die Oper Manolesco von Giacomo Puccini, aufgenommen mit dem Chor der Metropolitan Opera und dem Orchester der Metropolitan Opera New York unter James Levine. Mirella Freni, Luciano Pavarotti, Dwayne Croft und James Courtney haben mitgewirkt an dieser Aufnahme. Ich bin im Gespräch mit Tilman Michael, dem neuen Chordirektor der Metropolitan Opera. Man merkt ja an dieser Aufnahme schon, dass einfach der Chor auch sehr vielgestaltig, sehr nuanciert singt. Kann Herr Michael.
Ja, das ist schon ein ganz, ganz toller Chor. Das sind sehr, sehr großartige Künstler da im Chor. Und ja, wenn man sowas hört und sich bewusst macht, was da an der Met in den letzten Jahrzehnten alles geschehen ist, wer da gesungen hat, wer da dirigiert hat und auf welchem Niveau da musiziert wurde, das ist schon beeindruckend.
Wie groß ist der Chor heute? Wie viele feste Sängerinnen und Sänger sind dabei an der Met?
Also das sind 75 feste Chorsänger, das ist im Grunde gar nicht so ganz viel. Also da gibt es selbst auch in Deutschland Opernhäuser, die haben mehr festangestellte Opernchorsängerinnen und Sänger. Aber hier gibt es noch einen sehr starken Extrachor, der also im Grunde aus professionellen Sängern besteht. Das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied zu Deutschland, wo der Extrachor an den Opernhäusern teilweise doch auch so aus dem, sagen wir mal, semiprofessionellen Bereich sich zusammensetzt. Und hier, das sind schon alles sehr, sehr fertig ausgebildete Sänger. Und also wir können, sage ich mal, ohne weiteres dann eben bis zu 200 Chorsänger auf der Bühne sein, mit Hilfe dieses Extrachors dann.
Das ist natürlich eine tolle Sache. Das heißt also, Sie können da wirklich je nach Produktion schauen, wie viele brauche ich jetzt. Wie sieht denn Ihre Arbeit aus? Also wie laufen die Proben ab? Wie viel Zeit haben Sie im Vorlauf mit den Sängerinnen und Sänger, um Produktionen vorzubereiten?
Ich würde gerade noch dazu sagen, eben der Fidelio, den wir jetzt gerade machen, da sind 125 Choristen auf der Bühne. Das ist natürlich schon eine ganz schöne stattliche Zahl. Ja, also die Zahl von Opern innerhalb der Spielzeit, die ist gar nicht so hoch. Im Moment, jetzt diese Spielzeit sind es 18 Opern für den Chor, 18 verschiedene. Das ist eigentlich eine ganz gute Anzahl. Also das heißt, man ist da nicht irgendwo an der Grenze, was einfach so die Kapazitäten betrifft. Man hat eigentlich für alles genug Probenzeit. Ist aber halt an der Met so, dass sehr, sehr viele Vorstellungen gibt. In der Regel geht es am Dienstagabend los und dann geht es bis zum Sonntag jeden Tag. Und am Samstag sind in der Regel zwei Vorstellungen, eine um 13 Uhr und eine um 20 Uhr, meistens zwei verschiedene Opern. Das heißt, dann wird irgendwie um 16 Uhr die Bühne abgebaut und dann wird schnell das nächste Stück aufgebaut. Also das ist schon oft so, dass der Chor in einer Woche 7 Vorstellungen hat. Das ist in Deutschland sehr selten der Fall. Und hier geht das eigentlich durch. Fast jede Woche 7 Vorstellungen. Das ist schon ein ganz schönes Pensum.
Ja, gut, das ist knackig. Eine dieser Doppelgeschichten am Samstag wird auch morgen stattfinden. Morgen werden wir die Matinee-Vorstellung aus der Met übertragen. Das ist der Fidelio, den Sie gerade schon erwähnt haben, von Ludwig van Beethoven. Bei uns dann ab 20.03 Uhr im Rahmen von ARD Oper hier auf NDR Kultur. Beim Fidelio, in was für Rollen schlüpft der Chor und wo sind auch die Herausforderungen für Sie, wenn Sie mit dem Chor an dieser Oper arbeiten?
Der Chor ist natürlich, das ist ein sehr, sehr guter Chor. Die sind auch mit dem deutschen Repertoire natürlich sehr gut vertraut. Aber natürlich kann ich da und konnte ich da jetzt in den letzten Wochen der Probenarbeit natürlich so meine Expertise für deutsche Chormusik oder für deutsche Opern einbringen. Da gibt es ja im ersten Akt den berühmten Gefangenenchor, also für Tenöre und Bässe, der ganz, ganz besonders großartige Musik darstellt. Die Gefangenen, die da so das kaum fassen können, dass sie jetzt plötzlich in die Freiheit entlassen wurden und nach draußen kommen und das Licht überhaupt gar nicht ertragen können erstmal und auch sich damit gar nicht zurechtfinden, dass sie plötzlich scheinbar jetzt in der Freiheit wieder sind. Und im zweiten Finale, dann ist es natürlich eine sehr, sehr gewaltige, große Jubelhymne am Schluss, die also sehr, auch sehr berühmt ist, wer ein holdes Weib errungen, für die typischen beethovenschen Chorfinali, so wie eben in der 9. Symphonie auch und so wie auch in der Missa Solemnis, das irgendwo für Chöre durchaus gewaltige Aufgaben sind. Ein bisschen sehr extrem komponiert und sehr laut und sehr hoch und am Schluss dann sehr schnell und man immer so ein bisschen überlegt, hat er das eigentlich ernst gemeint oder wusste der eigentlich, was er den Sängern da zumutet? Ja. Oder wie sehr soll das eigentlich auch schon spürbar sein, dass es zu viel ist von Jubel und zu viel von extremem Ausbruch? Ja, also das ist auf jeden Fall, das ist eine Aufgabe, das gut zu balancieren und in die richtigen Bahnen zu lenken.
Sie haben den Fidelio unter anderem auch schon mal in Hamburg einstudiert im Chor. 2004 ist das gewesen. Damals waren Sie hier in Hamburg. Das war ziemlich direkt nach Ihrem Studium, dass Sie an die Hamburgische Staatsoper gekommen sind. Das war eine Aufführung damals unter der Leitung von Ingo Metzmacher. Und wir wollen da mal reinhören in das Finale, was Sie gerade schon erwähnt haben. Wer ein holdes Weib errung.
Nie, nie, nie wird es so.
Das Finale aus dem Fidelio von Ludwig van Beethoven, eine Aufnahme aus der Hamburgischen Staatsoper von 2004 unter Ingo Metzmacher. Unter anderem dabei Susan Anthony, Hubert de Lambois, Alexandra Kurjak, Falk Struckmann, Hans-Peter König und Jan Buchwald und natürlich der Chor und das Orchester der Staatsoper, der Chor einstudiert von Tilman Michael. Wir sind im Gespräch miteinander hier in NDR Kultur à la carte. Wenn Sie das jetzt so hören, Herr Michael, ich meine, das ist ja über 20 Jahre her, dass Sie das hier einstudiert haben in Hamburg. Wie geht Ihnen das, wenn Sie das jetzt hören? Da kommen alte Erinnerungen hoch wahrscheinlich.
Ja, natürlich, natürlich. Also zuerst muss ich sagen, dass diese Produktion, dieser Fidelio in Hamburg, auch noch die Produktion war, bei der ich meine Frau kennengelernt habe.
Ach nein.
So, also insofern ist also das wirklich eine ganz besondere Erinnerung. Aber das waren für mich insgesamt tolle Zeiten. Also ich bin nach dem Studium nach Hamburg gekommen. Ich habe diese Stadt Hamburg sehr geliebt und habe da 5 Jahre gelebt. Und mir hat es da sehr gefallen. Und natürlich bin ich da sofort auf einem Niveau durfte ich da arbeiten, was natürlich eine große Freude war. Und dann kaum hatte ich da angefangen, ich war da ja sozusagen also Assistent und zweiter Co-Direktor und ich hatte kaum angefangen und dann sagte mein Chef damals zu mir, ach, du kannst eigentlich die Dialog de Carmelit von Poulenc, die kannst du selber machen und du kannst den Fidelio selber machen. Und da fiel mir eigentlich so ein bisschen die Kinnlade runter und ich dachte, das ist ja fantastisch. Also damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, dass ich dann also ganze Produktionen alleine machen darf. Da saugt man natürlich auf und lernt ganz, ganz viel. Und eben, wenn man sieht, dass die Alexandra Kurjak da die Marceline war, die natürlich inzwischen schon lange eine ganz großartige internationale Karriere gemacht hat und sind tolle Zeiten gewesen und ich habe da viel gelernt und viel erlebt.
Jetzt ist das ja was ganz Neues, dass wir wissen, dass in Hamburg ein neues Opernhaus gebaut werden soll am Barkenhöft in der Hafen City auf Initiative des Kunstmäzens Klaus-Michael Kühne. Die Kühne-Stiftung wird ja dann den Bau des Opernhauses finanzieren. Wie finden Sie denn das? Jetzt so aus der Ferne betrachtet, aus New York.
Ja, toll. Also ich habe natürlich immer noch viele Kontakte zu Hamburg. Ich habe einige sehr gute Freunde immer noch im Chor, mit denen ich Kontakt habe. Und ich bin auch mit dem Tobias Kratzer gut befreundet, der ja der neue Intendant wird an der Hamburgischen Staatsoper. Also wir haben halt ein paar Produktionen zusammen in Frankfurt gehabt. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Die Staatsoper da in der Dammtorstraße, ganz nah an der Binnenalster, ist natürlich irgendwo, glaube ich, einerseits liegt es einfach so an der Straße, das ist nicht so ganz optimal, aber andererseits ist es natürlich ganz, ganz zentral, mitten in der Stadt. Und jetzt kommt dann wahrscheinlich die Oper dann ein bisschen nach draußen. Aber gut, man hat mit der Elbphilharmonie damals ja auch gesagt, naja, ist das vielleicht nicht zu sehr am Rand? Und es funktioniert natürlich fantastisch und die Stadt expandiert ja auch. Also ja, finde ich natürlich super spannend. Und also ich komme auf jeden Fall vorbei, wenn es soweit ist.
Den Fidelio, den wir jetzt gerade in der Aufnahme aus Hamburg gehört haben, den werden wir dann morgen aus der Metropolitan Opera in New York hören. Sie studieren dort den Chor ein in Ihrer Funktion als neuer Chordirektor an der Met. Das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Haus. Es ist viel, viel größer. Die Dimensionen der Met sind ja wirklich enorm. Wenn man da jetzt mit dem Chor auch an diesen feinen Sachen arbeitet, worauf kommt es da für Sie an? Und was sind vielleicht auch gewisse Stolpersteine, wenn man in so einem Haus arbeitet?
Also so ganz große sind die Unterschiede dann eigentlich doch gar nicht. Also natürlich, da passen fast 4000 Leute rein in die Met, das kann man gar nicht fassen. Also und ich gehe ab und zu in Vorstellungen, gehe ich manchmal da in den obersten Family Circle, heißt das, also in den 5. Rang da hoch und der also immer noch so riesig groß ist und das ist ganz toll da oben zu sein, weil man da auch ganz, ganz viele Opernenthusiasten hat. Wie das an vielen Opernhäusern ist, ganz weit weg, ganz da oben, ist fast die beste Akustik. Da sitzen so die Kenner so und natürlich sitzen da auch immer Touristen, die wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben in die Oper gehen, aber das ist irgendwie ein tolles Erlebnis da oben. Aber die Akustik, irgendwie weiß man auch vielleicht nicht so ganz genau, wie das damals kam, dass die so toll geworden ist da in dem Haus. Also das ist auch für die Solisten wieder so ein Haus, wo man halt einfach vertrauen muss drauf, dass man jetzt gar nicht in jeden Ton einfach nur so laut wie möglich singen muss, sondern dass man vertrauen muss darauf, dass das doch gut klingt und dass man auch ganz toll Pianissimo musizieren kann mit dem Orchester, mit dem Chor und auch die Solisten. Aber ja, andererseits ist es ein Raum, der natürlich irgendwo ein bisschen gefüllt sein muss. Deshalb Zum Beispiel sind wir da eben auch 125 Choristen und also 125 tolle Sänger. Ja, sonst würde ich sagen, sind es vor allem die Dinge, die man halt einfach immer beim Musizieren alle anstrebt. Also, dass man halt klanglich sehr, sehr interessant ist und dass es natürlich irgendwo alles präzise ist und dass es eine, dann für mich ist natürlich immer auch der Dialog mit der Dirigentin oder dem Dirigenten, jetzt in dem Fall Susanna Melki, natürlich essentiell. Was will sie? Was sind ihre Ideen und wie dirigiert sie das? Ich bin ja dann auch so ein bisschen immer in den Endproben dafür auch da, um mit dem Chor abzustimmen und zu schauen mit dem Chor zusammen, was verändert sich gerade nochmal durch das Orchester oder durch die Dirigentin und was müssen wir nochmal justieren. Das ist immer so ein bisschen so eine spezielle Arbeit dann, wenn alles da ist, das Orchester und die Bühne und die Dirigentin, und dann stellt man irgendwo nochmal ein paar Dinge fest und sagt, oh, das müssen wir aber hier leiser singen oder hier sind wir immer ein bisschen hinterher, da müssen wir aufpassen, weil wir uns da auch gerade bewegen. So, das ist so diese ganze Thematik, die halt in der Oper immer eine Rolle spielt, aber die auch ganz viel Spaß macht. Und wenn man halt einen Chor hat, der wach ist und Lust hat, dann macht es auch viel Spaß.
Susanna Melki wird jetzt den Fidelio dirigieren. Sie arbeitet natürlich viel auch mit anderen Gastdirigentinnen und Dirigenten dort am Haus zusammen und selbstverständlich mit Yannick Nézet-Séguin, dem Musikdirektor. Und das ist ja eine besondere Sache, dass Sie den Chor einstudieren, aber die Aufführung dann oder die Aufführungen dann von anderen Dirigentinnen und Dirigenten geleitet werden. Sie sind in einem ganz engen Austausch und scheinen da ein sehr kollegiales Verhältnis miteinander zu haben.
Ja, also ich bin jetzt aber auch natürlich nicht derjenige, der sich denkt, ach, eigentlich würde ja ich gerne da unten stehen und das selber dirigieren. Das habe ich natürlich für mich ganz früh halt gesehen. Also Chormusik war für mich schon als kleines Kind schon so bedeutend, sage ich mal, dass das klar war, dass ich das machen will. Und dann habe ich später für mich festgestellt, wie toll, wie großartig die ganze Oper ist und was man in der Oper alles machen kann und was möglich ist, was man da mit dem Publikum und auf der Bühne für Dinge erzeugen kann und worüber man da nachdenken kann. Also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, sodass das für mich super passt und ich auch niemals, also auch schon während des Studiums irgendwo nicht unbedingt jetzt mir gedacht habe, ach, ich möchte eigentlich doch lieber Generalmusikdirektor werden und da unten im Graben stehen und alles leiten. Ist halt für mich, passt es sehr gut. Ja, aber es ist klar, es ist so ein bisschen dann auch, denke ich mir immer, so ein bisschen wie so ein Fußballtrainer, der halt, wenn das Spiel läuft, halt dann am Rand steht und man sieht die Fußballtrainer ja dann auch immer da so verzweifelt reinrufen man weiß sowieso, das hört sowieso keiner oder ja, also klar, man hat dann halt während der Vorstellung im Grunde keinen Einfluss. Manchmal, natürlich bin ich oft auch auf den Seitenbühnen, aber ich kann jetzt natürlich, ich kann da irgendwie ein bisschen mithelfen oder so, aber manchmal dirigiere ich da mit und helfe irgendwo dem Chor, aber ich kann jetzt nicht mehr die Aufführung essentiell jetzt beeinflussen, sag ich mal. Aber meistens, also mit Yannick Nézet-Séguin ist es super toll zusammenzuarbeiten und mit vielen anderen Dirigenten auch. Da hat sich ja auch viel verändert, dass man da insgesamt tatsächlich sehr auf Augenhöhe natürlich miteinander arbeitet. Das ist auch das Einzige, was sinnvoll ist. Und das macht viel Spaß. Und es ist auch sehr selten so, dass ich dann irgendwie denke, naja, jetzt muss ich hier irgendeine musikalische Idee umsetzen, die eigentlich mir nicht passt oder sowas. Sondern ich meine, in der Kunst und in der Musik geht's allermeistens um Offenheit und um was ausprobieren und um neue Wege finden. Und es geht nie darum, dass man sagen kann, es muss so sein und das ist genau das, was der Komponist wollte. Das wissen wir ja nie und wir verändern uns alle ständig. Also man nimmt immer auch das auf, was der andere sich vorstellt oder was der andere dabei empfindet. Da bin ich ganz, ganz zufrieden.
Und jetzt machen wir einen kleinen Ausflug in Ihre Geburtsstadt, nach Stuttgart. Sie haben sich nämlich gewünscht für diese Sendung Musik mit dem Kammerchor Stuttgart unter Frieder Bernius, mit dabei auch Musica Fiata, von Heinrich Schütz an den Wassern zu Babel. Frieder Bernius leitete den Kammerchor Stuttgart in An den Wassern zu Babel von Heinrich Schütz. Ein Wunsch von Tilman Michael, dem neuen Chordirektor an der Metropolitan Opera in New York, mit dem wir hier sprechen in NDR Kultur à la carte. Und er stammt aus Stuttgart. Ich nehme mal an, dass Sie eben einfach auch daher diese intensiven Verbindungen zum Kammerchor Stuttgart haben, Herr Michael.
Ja, also ganz einfach, ich habe da viele Jahre mitgesungen bei Frieder Bernius und ich habe ganz viel ihm auch zu verdanken. Das war auch menschlich toll und wir hatten viele tolle Konzertreisen nach Fernost und nach Israel und CD-Produktionen und viele tolle Konzerte in Europa. Und was der Frieder Bernius an Qualitätsansprüchen hat mit Chor, das hat mir immer toll gefallen und es hat immer einen riesigen Spaß gemacht, damit zu singen.
Das ist ja das eine, ob man Teil dieses Gesanges ist, selber mitsingt oder ob man davor steht in der Rolle des Dirigenten. Sie sind dann sozusagen auf die andere Seite gewechselt. Was war das, weswegen Sie das Gefühl hatten, so, ich möchte das gerne, dass ich die Fäden in der Hand halte, dass ich das gestalten kann, was der Chor macht?
Ja, hat mich, glaube ich, ganz früh gereizt und interessiert, dass ich auch das Gefühl hatte, da fühle ich mich richtig, das kann ich wahrscheinlich, habe ich mir so als Jugendlicher gedacht, sage ich mal. Oder auch noch im Studium habe ich irgendwo gespürt, natürlich, dass man da selber in so Chören auf so einem hohen Niveau gesungen hat, das hilft natürlich sehr. Aber weil es geht ja ganz viel halt um Gespür und um rauszufinden, was brauchen die Sänger und in welche Richtung, wie muss man das gestalten, damit daraus am Schluss ein toller Chorklang und eine tolle Musik wird. Also ich habe natürlich in Stuttgart und auch sonst überall in allen möglichen Chören gesungen und habe immer, war eigentlich immer fasziniert von demjenigen, der da vorne steht und habe das beobachtet und habe gespürt. Für mein Gefühl ist es halt so, dass dieser Kontakt, dieser Draht zwischen Chordirigent und Chor noch viel stärker ist als der zwischen einem Orchesterdirigenten und dem Orchester.
Ah, inwiefern?
Ich finde, naja, es geht eben doch direkt um den menschlichen Atem und um, es gibt keine, nichts dazwischen. Es gibt keine Geige dazwischen, die jemand bedient, sage ich mal jetzt mal so, meine ich nicht so abwertend, wie es klingt, aber es stehen da nur die Menschen mit ihrem Körper und da vorne steht ein Mensch mit seinem Körper und die treten in Dialog über den Atem, über die Mimik, über die Gestik, über die Fantasie, über Imagination und das ist natürlich fantastisch und sobald da jemand anderes vor demselben Chor steht und selbst wenn er versucht genau das gleiche zu machen, wird der Chor sofort anders klingen. Und das ist was, ja, was Magisches oder was was sehr Besonderes für mich.
Sie waren ja Chordirektor am Nationaltheater in Mannheim, dann ab 2014 Chordirektor in Frankfurt und beide Chöre haben dann auch unter ihrer Leitung von der Zeitschrift Opernwelt die Auszeichnung Opernchor des Jahres bekommen. Eine lange Tradition haben natürlich auch die Bayreuther Festspiele. Dort waren sie auch über 10 Jahre in etwa als Assistent tätig und haben uns noch für die Sendung mitgebracht eine Aufnahme aus Bayreuth unter Christian Thielemann, nämlich aus der Götterdämmerung von Wagner. Warum dieser Wunsch?
Ja, also da bin ich auch mitbeteiligt gewesen. Bayreuther Festspiele, ja, war für mich auch eine sehr, sehr tolle, großartige, lehrreiche Zeit. Also ich habe da auch im Grunde, kurz nachdem ich meine erste Stelle in Hamburg hatte, habe ich mich dann da auch nach Bayreuth mal orientiert und wurde dann auch da eingeladen und habe da sehr viel gelernt. Und der Chor ist natürlich ein fantastischer Chor. Ich habe da 10 Sommer verbracht. Ja, und es ist eine großartige Szene. Und für die vielleicht auch einen kleinen Kontrast nochmal setzt zu Heinrich Schütz und Aaron Copland. Und mit Christian Thielemann zu arbeiten, war auch immer ein Riesenvergnügen.
Oh.
Da blenden wir uns aus dem zweiten Akt aus der Götterdämmerung von Richard Wagner. Der Chor und das Orchester der Bayreuther Festspiele unter Christian Thielemann unter anderem haben wir Hans-Peter König hier gehört. Herr Michael, jetzt sind Sie an der Met. Wir sprechen miteinander. Sie sitzen in New York, ich sitze hier in Hamburg. Wenn Sie uns mitnehmen in den Backstage-Bereich der Metropolitan Opera, wie erleben Sie jetzt als neuer Chordirektor die Atmosphäre in der Met Backstage mit all den Mitarbeitenden dort?
Also das ist insgesamt ein sehr, sehr professionelles Haus. Da wird sehr, sehr viel geleistet, eben dadurch, dass im Grunde von Dienstag bis Sonntag 7 verschiedene Opern gespielt werden. Die ganze Technik, das ist sehr beeindruckend. Die Bühnenbilder sind oft noch etwas so
traditionell.
Genau, und auch so, wie sie gebaut sind. Das sind oft sehr, sehr aufwendige und sehr, sehr große Bühnenbilder. Also das ist natürlich, sind wir in Deutschland ja mehr gewohnt, dass da ja oft mit, sag ich mal, könnte auch ein leerer Raum oder ein weißer Raum mit Projektionen sein oder da und mit nur 2 oder 3 Requisiten oder sowas. Hier gibt's natürlich noch diese Zeffirelli-Produktionen zum Beispiel, die extrem große Bühnenbilder haben. Das ist sehr beeindruckend natürlich. Also bei La Bohème und jetzt auch bei der neuen Aida ist es so, dass der gesamte Chor, also 100 Personen plus Statisten plus Solisten erstmal auf der Seitenbühne alle einsteigen und dann fährt ein riesiger Wagen mit dem ganzen Chor und mit dem ganzen Bühnenbild fährt dann da so mal eben von der Seite auf die Hauptbühne und dann geht der zweite Akt los und der Vorhang geht auf und es ist erstmal großer Applaus. Das ist schon ein großer Betrieb, jetzt im positiven Sinne. Und der Unterschied zu Deutschland, es ist schon auch eine private Firma, sage ich mal. Mhm. Und da jetzt in diesen jetzigen Zeiten scheint ja sowieso alles nochmal viel, viel dunkler zu werden, was jetzt die Politik betrifft und das Interesse an Kunst. Aber ich würde sagen, es ist an der Met auch, es ist schon zu spüren, dass wir alle absolut liefern müssen und dass wir halt jeden Abend schauen müssen, dass das Haus gut verkauft ist, weil jede Eintrittskarte definitiv eine Rolle spielt. Tut es in Deutschland auch, aber das System ist noch mal ein bisschen anders.
Sie sprechen die aktuelle politische Situation an. Ist denn das etwas, wo Sie den Eindruck haben, das treibt die Künstlerinnen und Künstler an der Met um? Ist da eine größere Unsicherheit im Moment, wie Sie nach vorne schauen, was die Perspektive angeht des Hauses?
Das treibt natürlich alle um. Ich glaube, viele von uns, ohne naiv zu sein, aber viele von uns haben irgendwo gehofft, dass das vielleicht nicht alles so schlimm kommt. Und jetzt haben wir ja im Grunde alle das Gefühl, es kommt noch viel, viel schlimmer, als wir alle gedacht haben. Und es fühlt sich ein bisschen wie so ein Albtraum an. Wir sind jetzt aber natürlich eben dadurch, glaube ich, dass wir sehr unabhängig sind, jetzt mal institutionell gesehen, denke ich, nicht in Gefahr. So wie jetzt da der Kennedy Center in Washington, der einfach mit großer Verachtung und Desinteresse einfach mal zerschlagen wird, sag ich mal, und neue Leitung da hingesetzt wird. Und das sind ja wirklich ganz traurige Entwicklungen und alles, wofür die Kunst steht, für Offenheit, für Toleranz, auch für Diversität, ist ja im Moment hier scheinbar komplett unerwünscht. Ich glaube, also wir haben alle große Sorge, aber andererseits, wir sind die Met und wir sind New York. In New York ist natürlich auch entschieden anders gewählt worden als im gesamten Land. Mhm. Wir haben natürlich jetzt schon das Gefühl, dass wir erstens, dass wir erst recht gebraucht werden und zweitens, dass jetzt keine konkrete Gefahr besteht. Ja, also die Regierung kann jetzt nicht einfach die Met übernehmen.
Und das war NDR Kultur à la carte mit Tilman Michael, dem neuen Chordirektor der Metropolitan Opera in New York. Vielen Dank für Ihre Einblicke. Dankeschön.
Sehr gerne. Dankeschön ebenfalls.
Und nochmal der Hinweis, morgen am Samstag übertragen wir ab 20.03 Uhr aus der Metropolitan Opera den Fidelio von Ludwig van Beethoven, unter anderem mit Lise Davidson, David Bad Philipp und René Pape, außerdem natürlich dem Chor und Orchester der Metropolitan Opera am Pult Susanna Melki. Schön, dass auch Sie heute dabei waren. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.